Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was passiert, wenn rebellische Frauen Romane lesen von anderen rebellischen Frauen oder auch in ihrem Staat verbotene Bücher von Männern? Ja, was da passiert, davon erzählt Asana Fisis Bestseller Lolita lesen in Teheran. Eine Verfilmung dieses Buches kommt jetzt in unsere Kinos und wie dieser Film umgeht mit dem Buch und den Büchergeschichten darin, der Film Lolita lesen in Teheran, das schauen wir uns an hier in der Lesart. Auf der letzten Buchmesse in Frankfurt am Main, da waren zwei meiner Kolleginnen unterwegs, die sich beide besonders gut mit Kinderbüchern auskennen. Und die beiden haben gestaunt an den Ständen der Kinderbuchverlage, denn da waren vor allem Buchreihen zu sehen jetzt. Und Reihen und Reihen und nochmals Reihen, Warrior Cats und Alia Aquarius und Gregs Tagebuch und die Haferhorde und. In den Kinderbuchabteilungen der großen Buchhandelsketten sieht das gerade ganz ähnlich aus und deshalb wollte meine Redakteurskollegin Dina Netz genauer wissen, ob die Kinderbuchverlage tatsächlich viel mehr Reihen herausbringen als früher. Hallo Dina, grüße dich.
Hallo Frank.
Wie sieht's denn aus? Ist das nur der Oberflächeneindruck oder gibt's tatsächlich mehr Kinderbuchreihen?
Gibt's schon. Also Reihen waren immer wichtig im Kinderbuchprogramm, klar. Aber der Oettinger Verlag zum Beispiel, der ja einer der ganz großen Kinderbuchverlage ist, der hat mir bestätigt, dass Reihen in den vergangenen Jahren im Programm an Bedeutung gewonnen haben. Ungefähr 2/3 der Neuerscheinungen bei Oettinger machen Reihen inzwischen aus. Und dass das mehr werden, ist auch der Literaturagentin Paula Peretti aufgefallen. Sie vertritt vor allem Kinderbuchautorinnen und Illustratoren. Und ihrer Wahrnehmung nach fragen seit ungefähr 5-6 Jahren Verlage verstärkt nach Reihen.
Manche Vorteile liegen ja dabei auf der Hand. Ja, Reihen lassen sich wahrscheinlich besser vermarkten, die Wiedererkennbarkeit ist größer. Sind das die wichtigen Vorteile für die Verlage oder gibt es da noch andere?
Ja, also vielleicht noch einmal ein kurzer Schwenk zum Thienemann Verlag, der mir gesagt hat, sie machen gar nicht mehr Reihen als früher, denn auch eine Reihe ist kein Garant für Erfolg. Die muss sich genauso durchsetzen wie ein einzelnes Buch. Aber wenn dann so eine Reihe mal gut gestartet ist, dann bieten Reihen den Vorteil, dass sie im Buchhandel einfach wiedererkennbar sind und Orientierung bieten. Also viele Buchhandlungen wünschen sich, das haben mir viele Verlage bestätigt, dass da so ein paar sichere Bänke im Buchhandel ausliegen, die sich ohne große Beratung einfach verkaufen. Und Oettinger zum Beispiel bewirbt deshalb die Reihen auch verstärkt. Also die Marketingaktivitäten gehen dort mehr als früher in die Reihen.
Und wie entstehen diese sicheren Bänke? Was macht diese populären Reihen aus?
Also so ein paar Merkmale sind eine liebenswerte Hauptfigur, überhaupt eine starke Figurenwelt, ein interessanter Buchkosmos drumherum. Es muss so ein klar umrissenes Erzähluniversum sein, das Identifikation schafft und ab Band 2 dann auch vertraut wirkt. Und das aber auch eben das Potenzial bietet, über mehrere Bände hinweg eine tragfähige Geschichte zu erzählen. Gern mit Spannungsfaktor, Magie, Tiere gehen auch gut. Ich nehme als Beispiel mal die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Die Ausgangsidee da ist ja ganz originell. Sprechende Tiere, die Menschenkindern helfen und zu ihren Freunden werden, ist so ein begrenzter Kosmos. Die Probleme sind eben immer innerhalb dieser einen Schulklasse zu lösen. Und in den verschiedenen Bänden wird dann immer genau diese Geschichte in immer neuen Varianten durchgespielt. Und damit die Geschichten nicht irgendwann auserzählt sind, gibt es inzwischen ja auch Spin-offs wie diese Unterreihe Endlich Ferien. Es gibt Filme, es gibt Spiele, die Stofftiere zu den magischen Tieren kann man kaufen. Also Kinder können auf ganz vielen Ebenen dranbleiben und so lässt sich so eine Reihe natürlich super vermarkten.
Wie du jetzt diese Erfolgselemente geschildert hast, das klang so nach Baukasten, aus dem man sich dann immer wieder
ja,
neu
so
bedient. Gibt es auch Reihen ohne Baukästen?
Ja, klar gibt's die auch. In letzter Zeit boomen ja gerade im Kinderbuchbereich die Comics und da fallen mir wirklich jede Menge aus der Reihe fallende Reihen ein. Aus Frankreich zum Beispiel die Akissi-Reihe über ein Mädchen in der Elfenbeinkiste, Ariol von Emmanuel Guibert und Marc Boutavant, so ein Comic-Dauerbrenner mit witzig-frechen Figuren oder die Mira-Reihe von Sabine Lemire und Rasmus Bringheu mit vielen Charakteren, die ganz toll sind. Oder um mal nach Deutschland zu gehen, die Kiste-Comics von Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschütter, so eine witzig-originelle Freundschaftsgeschichte. Das sind so etwas anspruchsvollere Bücher, die ästhetisch vielleicht nicht so ganz dem Üblichen entsprechen, nicht ganz so mainstreamige Geschichten erzählen. Die gibt es also durchaus auch unter den Reihen, aber man muss sie dann eher in den Programmen der unabhängigen Verlage suchen und die können entsprechend nicht so große Marketingkampagnen dafür fahren.
Jetzt hast du schon erzählt, warum die Verlage Reihen mögen. Wie ist das auf der anderen Seite bei Kindern und bei Eltern? Warum mögen die Reihen so sehr?
Ja, man muss sich ja vorstellen, auf dem deutschsprachigen Buchmarkt erscheinen jedes Jahr 7500 Kinder- und Jugendbücher, und aus dieser Fülle auszuwählen, das ist für Eltern natürlich eine echte Herausforderung. Es gibt ja Medienangebote, die versuchen, da Orientierung zu bieten, wie zum Beispiel wir hier in der Lesart. Oder es gibt Preise, die auf solche Titel aufmerksam machen wollen, wie den Jugendliteraturpreis. Aber all das muss man als Eltern ja auch erstmal rezipieren. Und da ist es natürlich viel einfacher, ein Band einer Reihe zu kaufen, von dem man weiß, das Kind mag und kennt diese Reihe schon. Und was jetzt die Kinder angeht, ich meine, Frank, du hast doch bestimmt selbst früher Reihen wie Fünf Freunde oder so verschlungen, oder?
Dafür habe ich im falschen Land gelebt, aber sonst hätte ich bestimmt.
Ja, also Reihen zu lesen, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, in eine vertraute Umgebung halt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kinder sich in diesen Zeiten, in denen die Welt um sie herum ja wirklich sehr bedrohlich wirkt mit Kriegen, Klimakrise und so weiter, dass sie beim Lesen vielleicht auch verstärkt gern in Welten flüchten, die sie kennen und die sie nicht allzu sehr verstören.
Die wenigen Asterix-Comicbände, die rübergeschmuggelt wurden in den Osten in meiner Familie, die habe ich verschlungen und verlesen. Das ist ja auch eine Reihe. Jetzt auch, um nochmal auf eine andere Seite zu schauen, wenn die Reihen jetzt so viel mehr Platz einnehmen bei den Verlagen, in den Buchhandlungen, auf den Messen, was heißt das für die Einzeltitel? Also besondere Kinder- und Jugendbücher, die eher eben aus den Reihen rausfallen, gibt es weniger davon?
Ja, also zumindest der Oettinger Verlag, der hat mir bestätigt, dass bei ihnen im Programm die Einzeltitel weniger geworden sind und dass es auch schwieriger geworden ist, diese zu verkaufen. Die werden dann sehr gezielt vermarktet. Und das deckt sich auch mit der Wahrnehmung der Literaturagentin Paula Peretti. Also das Nadelöhr für Einzeltitel, gerade im Jugendbuch, aber auch im Kinderbuchbereich, das werde immer enger, sagt sie. Also sie empfindet die Zeiten als nicht einfach für neue Ideen und vielleicht auch mal für schwerere Themen.
Und hat das auch Auswirkungen auf die Art der Einzeltitel, die veröffentlicht werden? Schielen die vielleicht auch in Richtung Reihentitel?
Ja, da können wir gleich beim Nadelöhr bleiben. Bei Oettinger zum Beispiel, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, da setzt man bei Einzeltiteln eben nicht selten auf Autorinnen und Autoren, die schon einen Namen haben, durchaus auch durch Reihentitel. Also zum Beispiel auf Einzeltitel von Carsten Henn oder Kirsten Boye. Nichts gegen deren Bücher, aber die Chance, neue literarische Stimmen zu entdecken, die ist auf diese Weise natürlich gering.
Dann können wir das Nadelöhr nochmal bemühen, denn das heißt ja wahrscheinlich auch, dass bei der Auswahl von Kinderbuchautorinnen und auch Illustratoren, auch da wird es dann immer enger, oder?
Ja, also das mit den Reihen ist für die, die sie herstellen, durchaus ambivalent. Also eine Reihe zu schreiben oder zu illustrieren, das kann ja erstmal ein Hauptgewinn sein. Man bekommt einen Auftrag für mehrere Bücher. Und weil so großes Interesse an Reihen besteht, bekommen eben inzwischen auch deutschsprachige AutorInnen öfter mal einen Auftrag. Früher waren Reihen oft Lizenzen aus dem Ausland. Nur zum einen wollen nicht alle Autorinnen und Illustratoren in Reihe produzieren und oft wollen die Verlage die Bände heute ganz schnell nacheinander herausbringen, um das Interesse auch daran wachzuhalten. Nicht selten sind das dann 3 Bände im Halbjahrestakt und das muss man ja auch erstmal schreiben oder zeichnen. Da entsteht also auf Seite derer, die es machen, ein enormer Produktionsdruck.
Was du beschrieben hast für die Reihen, also dass man da so eine Orientierung hat, dass man ungefähr weiß, was man kriegt, das gilt ja im Prinzip auch für andere Marken auf dem Kinderbuchmarkt, also auch für Autorinnen. Ja, Astrid Lindgren ist ja auch eine Marke oder Michael Ende zum Beispiel. Man könnte auch an die Rabe Socke Bücher denken. Das ist ja keine eigentliche Reihe. Die Bücher bauen nicht aufeinander auf, aber es ist schon ein Kosmos, der irgendwie zusammenhängt. Solche Marken, welche Rolle spielen die heute auf dem Kinderbuchmarkt?
Das nennt man tatsächlich Charakter- und Autorenmarken und die sind für die Verlage enorm wichtig. Das haben mir alle Verlage, mit denen ich gesprochen habe, bestätigt. Oettinger nennt sie das Fundament des Programms. Nehmen wir mal dieses Beispiel Rabe Socke, das du genannt hast. Den gibt's bei Thienemann inzwischen als Pappbilderbuch, als Rätselheft, als Malbuch, als Vorlesebuch, als Puppe und so weiter. Ganz unabhängig von den ursprünglichen Bilderbüchern mit den Geschichten. Also diese Marken, die funktionieren ganz ähnlich wie Reihen. Und im Fall zum Beispiel von so Klassikern wie Astrid Lindgren oder Michael Ende haben sie ja auch noch den Vorteil, dass sie gleich für mehrere Generationen attraktiv sind. Also deren Bedeutung auf dem Kinderbuchmarkt ist gar nicht zu hoch einzuschätzen.
Dina, ich habe jetzt herausgehört, dass du dich um eine neutrale Darstellung sehr bemüht hast, sehr erfolgreich bemüht hast. Aber jetzt mal zur Bewertung. Was sagst du denn? Ist das, siehst du das kritisch, diesen Vormarsch der Reihen auf dem Kinderbuchmarkt?
Also Reihen an sich sind so alt wie das Kinderbuch selbst. Das ist an sich, glaube ich, kein Problem, weil viele Kinder einfach da auch wirklich gut untergekommen sind und ihre Leseerfahrungen ausbauen können. Problematisch finde ich halt immer die neuen kommerziellen Reihen, die bekannte Erfolgsrezepte wiederholen und wiederholen und wiederholen. Also nur weil die Haferhorde von Susa Kolb so ein Dauerbrenner ist, braucht es ja nicht unbedingt 20 weitere Pferdereien, die dann weniger gut geschrieben sind. Also da würde ich mir in dem Bereich manchmal etwas mehr Klasse statt Masse wünschen.
Das Nadelöhr für Einzeltitel auf dem Kinderbuchmarkt wird sehr viel enger durch den Vormarsch der Reihen auf diesem Markt. Das haben wir von Dina Netz gehört, meiner Kollegin. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Wir sind ja noch im Herbst, auch wenn die Kälte gerade in vielen Teilen Deutschlands sich schon ziemlich nach Winter anfühlt. In diesem Herbst hat die Gärtnerin und Autorin Clara Heinrich eine doppelte Ernte, könnte man sagen, eingefahren. Einmal in ihrer eigenen Gärtnerei im Osten Österreichs und dann auch in anderer Form. Sie hat jetzt ihr erstes Buch veröffentlicht, nach jahrelanger Arbeit daran. Pustergold heißt dieses Buch. Das hat eine ungewöhnliche Form, dieses Buch, und Clara Heinrich denkt da unter anderem darüber nach, ob man mit Menschen eigentlich ähnlich umgehen sollte wie mit Pflanzen. Elisa Göppert hat Clara Heinrich im schweizerischen Basel getroffen.
Wer gärtnert, weiß, dunkle Arbeitskleidung hat den Vorteil, dass Erde darauf nicht zu sehen ist. Clara Heinrich trägt heute einen cremeweißen Strickpulli über cremeweißem Leinenkleid. Hinter ihr die dunkelgrünen Blätter einer Aranie im Innenhof des Basler Volkshauses. Die 32-Jährige ist unterwegs mit ihrem literarischen Debüt Pustergold.
Das ist nicht immer so produktiv, aber in meinem Kopf ist wirklich Literatur und Schreiben mehr als Freizeit gelabelt. Für mich ist es schon eher so diese Möglichkeit zu reisen, Lesungen zu haben, eigentlich fast so eine Art von Urlaub. Also so ein Rauskommen aus dem Alltag.
Rauskommen aus dem Alltag bedeutet raus aus ihrer Gemüsegärtnerei. Die liegt im österreichischen Burgenland, wo Clara Heinrich in einem Weinbaubetrieb aufgewachsen ist und heute wieder lebt. Als sie ihre Gärtnerei gründete, habe sie anfangs nachts nicht schlafen können und sich gefragt, wann sie nur das ganze Unkraut jäten solle.
Weil das halt anstrengend ist und körperlich fordernd, ist es halt so schon in mir drin, dass es irgendwie so die echte Arbeit ist. Als wäre das eigentlich die Kategorie so quasi, es fällt einem etwas schwer, dann ist es Arbeiten, und es fällt einem etwas leicht, so, dann ist es nicht Arbeiten.
Die Gärtnerei nehme den Druck aus ihrem Schreiben, erzählt die junge Frau mit den langen braunen Haaren und der randlosen runden Brille. An ihrem Debüt hat Clara Heinrich über 5 Jahre gearbeitet.
Landschaft. Ein Züchter aus der Region schenkt mir dutzende Pfirsichbäume mit Trockenschäden. Ich grabe Löcher in den trockenen, sandigen Boden für die vertrockneten Bäume und sage, mal sehen.
C., das ist die Erzählerin in Clara Heinrichs Buch, lebt anfangs noch in Berlin. Doch nachdem ihr Partner schwer erkrankt, eine medizinische Odyssee beginnt, an deren Ende die Diagnose MECFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, steht, kehrt das Paar zurück in Cs Herkunftslandschaft, in die Puster.
Als ich ein Kind war, dachte ich, dass die Landschaft hier Puster heißt, weil der Wind so stark pustet. Der Wind, der durch die Steppe fegt. Kein Wald, der ihn aufhält.
Die Puster ist eine Steppenlandschaft, die sich über Ungarn, Teile der Slowakei und dem österreichischen Burgenland erstreckt. Pustergold ist eine für dort typische hellgelbe Paprikasorte. Das nach dem Gemüse benannte Buch ist ein literarischer Essay, ein fragmentarischer Bericht, auch über das Schreiben selbst, wie Texte entstehen und manchmal brachliegen.
Ich denke an die Dreifelderwirtschaft. In einem 3-jährigen Zyklus werden erst Wintergetreide, dann Sommerfrucht angebaut. Letztere wird im 2. Spätsommer geerntet. Bis zum nächsten Herbst wird die Fläche sich selbst überlassen und begrünt sich von alleine. In diesem Jahr Brache erholt sich der Boden.
Und so wächst eine wahre Textlandschaft, in der sich alles verwebt. Krankheit und Pflege, Landbau und Pflanzenzucht. Beides braucht Zugewandtheit. Das Buch dreht sich um Herkunft und Familie, um Saatgut und die Folgen des Klimawandels, aber auch um Wut und Erschöpfung. Alles erzählt mit feinem Humor. Im Text gäbe es viele Parallelen zu ihr selbst, sagt Clara Heinrich. Auch sie pflegt ihren Partner, der dieselbe neuroimmunologische Erkrankung hat wie Cs Partner im Buch. Aber vieles sei auch Fiktion. Die Menschen in ihrem Alltag seien zu literarischen Figuren geworden.
Diese A-Figur meines Partners, so, das ist auch etwas, der wir dann beide, also nicht nur ich, sondern auch er, so Sätze in den Mund gelegt haben. So, A sagt dieses und jenes, ist so eine Art so gemeinsames Schreiben dann auch geworden.
Während der Arbeit am Text seien Unmengen an Notizzetteln entstanden.
Also Sammeln ist einfach echt eine große Leidenschaft von mir. Ja.
Darunter auch Zitate aus Wissenschaft und Literatur, die sie ins eigene Schreiben einpflanze, wie sie das nennt. Wieder so eine Analogie.
Das Ganze folgt immer nicht unbedingt einer Ordnung. Ich liebe es dann auch, Zeit damit zu verbringen, so eine Ordnung herzustellen so und zu sortieren. Also ich habe auch mein Saatgut immer wieder anders sortiert, meine Bücher immer wieder anders sortiert. Aber es gibt so keine Ordnung, die so bleibt. Also Ordnung fällt mir gleichzeitig voll schwer.
Große Vielfalt wächst auch in Clarence Gärten. So hat Clara Heinrich die eigene Gärtnerei nach ihrem Spitznamen aus ihrer Berliner Zeit genannt.
Flower Sprouts habe ich, eine Kreuzung aus Rosenkohl und Grünkohl. Dann habe ich viel Grünkohl, auch in unterschiedlichen Farben, also auch lila, unterschiedliche Schwarzkohlsorten. Ich habe portugiesischen Rippenkohl, ich habe unterschiedliche Pak Choi-Sorten.
In der Gärtnerei steht noch die jährliche Kontrolle für ihr Biosiegel an. Dann aber werde es im Winter ruhiger.
Ich habe richtig Lust, weiterzuschreiben an diesem neuen Projekt.
Um was es geht, will sie noch nicht verraten. Bleibt uns Pustergold. Dieses unmittelbar, berührend, existenziell erzählte Buch über die Sorge um und füreinander als Fundament des Lebens selbst.
Elisa Köppert, Sie haben es gehört, empfiehlt sehr Pustergold von Clara Heinrich. Das Buch ist im Aki Verlag erschienen mit 290 Seiten. 25 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der österreichische Religionspädagoge Moussa Al-Hassan Diyar, der hat mit vielen radikalisierten Jugendlichen geredet, mit vom islamistischen Extremismus radikalisierten Jugendlichen. Diyar stellt sich mit seinem Verein Derat in Schulen und Gefängnissen gegen islamistische Hasserzählungen. Und er erzählt von seinen Erfahrungen jetzt in dem Buch Die Radikalisierten, wie islamistischer Extremismus junge Menschen vereinnahmt und unsere Gesellschaft herausfordert. Die Kritikerin Yasamin Ulfat hat dieses Buch für uns gelesen und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie nimmt uns denn der Autor Moussa Al-Hassan Diyar mit hinein in diese Welt in seinem Buch? Wo setzt er da an?
Also der Einstieg, muss man sagen, ist bereits ziemlich hart. Ganz zu Anfang erzählt er von einem Ehepaar, das ist auf der Suche nach dem Sohn, der selbst noch Teenager ist. Und dabei zeigen sie dem Autor, der also selber quasi in einem Feld der sozialen Arbeit arbeitet, ein Foto des 16-Jährigen, auf dem er schläft, so sagen sie. Tatsächlich ist das aber das Foto seiner Leiche, aufgenommen wahrscheinlich irgendwo in Syrien oder dem Irak, das wird nicht ganz klar. Und das hinterlässt schon einen sehr starken Eindruck. Man merkt also direkt, hier geht's um alles, also hier geht's nicht um wenig.
Und also eine Geschichte von diesem toten 16-Jährigen und seinen Eltern am Anfang erzählt, die ja denn in dem Buch vor allem von solchen Einzelschicksalen?
Das kann man so sagen, ja. Aber die Geschichten der Jugendlichen nehmen Gott sei Dank nicht immer so ein tragisches Ende. Es gibt auch Lebensläufe, in denen Maßnahmen gegen Radikalisierung greifen, teilweise noch bevor die Jugendlichen dem IS zum Beispiel in Kriegsgebiete folgen. Andere kehren aber auch zurück und werden dann im Gefängnis deradikalisiert in Österreich. Er erzählt dabei einmal die Geschichte eines jungen Mädchens, das sich radikalisiert. Interessanterweise, weil sie die Taliban hasst und mit einer Radikalisierung quasi gegen die Taliban angehen will, sozusagen von der anderen Seite. Es gibt aber leider auch schlimmere Geschichten. Da ist zum Beispiel die Geschichte des Attentäters von Wien am 2. November 2020. Das Attentat damals, da starben 4 Menschen. Und der Verein von Dia, Derat, konnte den jungen Mann, obwohl bekannt war, dass er radikalisiert war, eben leider nicht zurückholen. Und das blieb gefährlich und dann leider auch mit tragischem Ausgang.
Und gibt es neben diesen Geschichten und diesen Einzelfällen, gibt es auch eine andere Ebene in dem Buch, wo vielleicht auch ein Abstand dazu eingenommen wird und von außen drauf geschaut?
Ja, das tatsächlich. Also ich würde sagen, der Hauptteil sind schon die Geschichten auch. Aber er macht immer wieder Exkurse, kann man sagen, in islamische Geschichte, aber ganz besonders auch in die Geschichte des Islamismus. Das sind ja 2 verschiedene Dinge. Da stellt er viele Akteure vor, erklärt ihre Weltsicht und aber auch ihre Biografien. Ne? Das ist ganz interessant, kann aber, denke ich, besonders bei Menschen, die sich vielleicht nur am Rande mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen, kann vielleicht auch ein bisschen verwirrend sein, weil es da eben sehr viele arabische Begriffe gibt, arabische Namen, die auftauchen. Da ist Vorwissen sicherlich nicht schädlich, sage ich mal. Ich denke aber gerade für Menschen, die in dem Bereich auch arbeiten, also mit Jugendlichen arbeiten, eventuell LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen, für die ist das sicherlich auch ein spannendes Thema und auch gutes Hintergrundwissen, weil man da mit dem Vokabular so ein bisschen in Kontakt kommt.
Sie haben ja am Anfang erzählt von dieser Situation mit den Eltern und dem toten Jugendlichen und auch von dem Mitgefühl, das die ja da zeigt. Ist das die Haltung, die sich durchzieht durch das Buch, auch wenn er direkt mit extremistischen Jugendlichen zu tun hat, dieses Mitgefühl?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, und das kommt auch ziemlich gut durch, dass ohne Mitgefühl man diese Arbeit auch gar nicht erfolgreich ausführen könnte. Man merkt bei dir, dass es eben nicht nur darum geht, die Gesellschaft vor diesen jungen Menschen zu schützen, sondern auch gerade die jungen Menschen selber zu schützen vor dem IS, den er als, also richtigerweise als extremistische Sekte darstellt. Es gibt also auch sehr viele Parallelen zu Menschen, die in Sekten gezogen werden. Es gibt aber auch immer wieder Argumente, die so durchscheinen, die ein bisschen widersprüchlich klingen und ein bisschen auch rausfallen. Er betont zum Beispiel immer wieder, wie undankbar die Jugendlichen sind, weil sie den österreichischen Staat ablehnen, aber gleichzeitig vom Sozialsystem profitieren. Und dabei benutzt er zum Beispiel das Wort Schmarotzertum, was dann auch sehr stark herausfällt. Er sagt selber, das ist eigentlich kein richtiger Begriff, ist kein guter Begriff, aber er nutzt ihn halt trotzdem. Also das bricht manchmal so ein bisschen durch, aber der Rest, würde ich sagen, ist schon sehr einfühlsam.
Jetzt geht es ja eben auch um Deradikalisierung. Gerade auch mit dem Verein Derad. Versteht man durch dieses Buch genauer, wie Deradikalisierung gelingen kann?
Das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil er da auch teilweise ein bisschen widersprüchlich bleibt. Also zum einen ja, er plädiert zum Beispiel dafür, dass der Staat mehr Geld in Deradikalisierung und Rehabilitation stecken sollte, warnt aber halt wie gesagt auch andererseits wieder davor, dass Jugendliche, die eine Wohnung gestellt bekommen, die Lebensmittel gestellt bekommen, tatsächlich teilweise noch mehr Freizeit und freien Raum haben, um sich weiter zu radikalisieren. Aber im Endeffekt geht es ihm, glaube ich, hauptsächlich darum, das Phänomen Islamismus auch in seiner Widersprüchlichkeit aufzuzeigen, dass eben nicht jeder Islamist Gewalt predigt und nicht jeder Islamist dem IS angehört und es da auch untereinander sehr viel Streit gibt. Aber was, glaube ich, sehr deutlich wird, wo er auch Einblicke gibt, ist, dass man junge Menschen, dass man diesen jungen Menschen vor allen Dingen auch auf Augenhöhe begegnen muss, um sie zum Nachdenken zu bringen. Junge Menschen sind ja öfters mal radikal, können aber auch tatsächlich wieder zurückgeholt werden. Er zeigt halt durch seine Geschichten und durch die Erzählung dieser Geschichten auch, dass jede Radikalisierung individuell ist und entsprechend auch jede Deradikalisierung individuell funktionieren muss, und sagt er eben, dass das Geld kostet, aber vor allen Dingen Zeit und Expertise. Und ich glaube, das ist so das Hauptargument des Buches. Das kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen.
Sie haben ja gesagt, dass er an manchen Stellen widersprüchlich ist und man ihm da auch nicht richtig folgen kann. Wie kann man ihm überhaupt folgen, auch wenn er von diesen Einzelschicksalen erzählt? Hat er dafür eine Sprache gefunden, die einen auch tatsächlich mit hineinnimmt?
Das finde ich schon. Also er kommt da relativ, also er spricht auch mit dem Leser auf Augenhöhe. Wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen durchwachsen, gerade wenn es so um diese Fachbegriffe geht. Aber auch da bleibt er, also er bleibt relativ kurz. Das sind keine seitenweise Abhandlungen. Mhm. Und was man sagen kann, ist, er macht halt kein akademisches Werk draus. Das ist keine Studie. Er zitiert da auch relativ wenig. Er versucht einfach aus dem Alltag zu berichten, ohne dass es so sensationsheischend ist oder so. Mhm. Das ist es nicht. Aber man kommt schon ganz gut rein, das kann man schon sagen.
In das Buch Die Radikalisierten, wie islamistischer Extremismus junge Menschen vereinnahmt und unsere Gesellschaft herausfordert. Das Buch von Musa al-Hassan, die ja ist im Christian Brandstätter Verlag erschienen mit 176 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Yasamin Ulfert.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Herbst neigt sich dem Ende zu und mit ihm auch die Erfurter Herbstlese. Einige Köstlichkeiten stehen allerdings noch auf dem Programm. Florian Illis wagt sich an eine Familienaufstellung rund um Lichtgestalt Thomas Mann. Sascha Stanisic lädt das Publikum ein, sich mit den eigenen Ressentiments auseinanderzusetzen. Und der Comiczeichner Flix entführt in seinem ersten Roman in eine fantastische Parallelwelt. Der Nachwuchskritiker Timon Spiction.
Da ist auch Humor drin und Ideen und Einfallsreichtum und auch ein bisschen Fantasy. Und das finde ich immer toll, Fantasy.
Flix stellt seinen Roman Immerland, die Stadt der Ewigkeit vor. Am Samstag um 11 Uhr im Haus Dachelröden in Erfurt. Die Erfurter Herbstlese geht noch bis Anfang Dezember. Die malende Schriftstellerin Etel Adnan hat die Grenzen der Sprache erforscht und die Möglichkeit der Kunst, dort weiterzusprechen, wo Worte enden. Das Münchner Lehmbachhaus widmet Etel Adnan nun eine Ausstellung, in der sich Isa Genskin, Nevin Alada, Alexander Kluge und viele mehr mit den Grenzen des Sagbaren auseinandersetzen. Von Etel Adnan, deren Karriere als Schriftstellerin und Philosophin begann, sind Bilder, vor allem aber Aphorismen zu sehen. Kuratorin Eva Huttenlauch.
Wir müssen wieder in Verbindung bringen, was Wörter trennten. Dass Sprache eben auch stark trennen und spalten kann, wie wir es ja auch tagtäglich den Medien erleben, die Kunst aber sich auf einer anderen Ebene aufhält und wir alle mit unserer eigenen Wahrnehmung diese Kunst auf uns wirken lassen können.
Shifting the Silence, die Hommage an das Spätwerk Etel Adnans, zu sehen im Lehnbachhaus in München. T.C. Boyle bleibt der Punk der US-amerikanischen Literatur. In seinem neuen Buch No Way Home bearbeitet er einmal mehr die Abgründe menschlicher Beziehungen. Am Samstag ist er in Hamburg zu Gast, um über Gott und die Welt, besser die amerikanische Welt, zu sprechen und seinen neuen Roman vorzustellen.
This is a neo-noir. Two guys, one girl. A love triangle that results in a lot of hatred, a lot of broken bones. Question is, if there's no way home, where do you go?
Wohin geht man, wenn es keinen Weg nach Hause gibt? Dieser Frage widmet sich T.C. Boyle am Samstag in der Elbphilharmonie in Hamburg. Die deutschen Texte liest der Schauspieler Ben Becker.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute kommt der Film Lolita lesen in Teheran in unsere Kinos. Und dieser Film, der hat gleich auf verschiedenen Ebenen mit Literatur zu tun. Zum einen geht es um Frauen, die in Teheran verbotene westliche Literatur lesen, unter anderem eben den Lolita-Roman von Nabokov. Und zum anderen ist der Roman, ist dieses Buch Lolita lesen in Teheran auch ein Buch der iranischen Literaturdozentin Azana Fizi. Vor gut 20 Jahren ist dieses Buch zum Weltbestseller geworden. Und bei mir im Kino... Nicht im Kino, da gehen wir heute Abend hin. Bei mir im Studio ist jetzt die Filmkritikerin Anke Lewiger. Hallo Anke.
Hallo, ich sende Grüße von der Leinwand runter.
Ja, genau. Das ist ja ein Memoir, dieses Buch von Azana Fizi, geschrieben als Mosaik, so aus Erinnerungen, Reflexion, Literaturanalysen stecken auch drin. Nicht leicht zu verfilmen wahrscheinlich. Wie hat der israelische Regisseur Aran Riklis das gemacht, zu einem Film gemacht?
Also der Film übernimmt die vierteilige Struktur der Buchvorlage, ordnet die Abschnitte jedoch chronologisch. Und Romantitel werden als Kapitelüberschriften immer wieder eingeblendet. Also aus dieser sehr essayistischen, offenfreien Form macht der Film schon eine eher eingängige Erzählung. Und die Handlung umfasst einen Zeitraum von knapp 2 Jahrzehnten. Also von der Machtübernahme Khomeinis 1979 bis zum Ende der 1990er Jahre. Und das erste Kapitel heißt Der große Gatsby. Und die Dozentin kommt aus dem amerikanischen Exil zurück in den Iran voller Hoffnung, dass sich was geändert hat. Und schon die Bücher, die sie mitgebracht hat, werden am Flughafen kritisch beäugt. Und es endet dann mit dem vierten Kapitel Stolz und Vorurteil. Und da stellen sich die Dozentin und ihre Studentin die Frage, ob sie überhaupt noch im Iran bleiben sollten, ob es eine Perspektive für sie gibt. Also man kann sagen, das sind 20 Jahre iranische Geschichte aus der Perspektive von Frauen.
Also du hast gesagt, dieses essayistische Prinzip und auch dieses Hin- und Herspringen in den Zeiten, das löst der Film auf zugunsten einer durchgehenden Chronologie. Nimmt sich der Film dann auch andere Freiheiten heraus, abweichend vom Buch?
Ja, er nutzt eben auch die Möglichkeiten des Mediums Kino und setzt dokumentarisches Material ein. Also auch um es zeitlich zu verorten, auch um so die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu dokumentieren. Also zu Beginn 1979 sehen wir eben so Schwarz-Weiß-Material von Demonstranten, alle halten eben Plakate von Khomeini in der Hand. Dann in den 80er Jahren während des Iran-Irak-Krieg laufen eben Nachrichten über den Krieg. Man sieht Häuserwände mit Märtyrern draufgemalt, US-amerikanische Anti-Slogans. So kommt man eben immer wieder rein in die Zeit. Also das finde ich schon ganz spannend gelöst. Und wir bekommen aber auch mit, dass die Repressionen immer stärker werden und dass diese geheimen Treffen für die Frauen immer wichtiger werden, weil sie so einen Schutzraum einfach darstellen.
Und bei diesen Geheimtreffen reden Sie eben über Literatur, so habe ich es verstanden im Wesentlichen. Welche Rolle spielt dann die Literatur? Wie wird mit der Geschichte erzählt?
Naja gut, ich meine, Gespräche über Literatur abzufilmen ist ein bisschen öde. Also da muss sich natürlich ein Regisseur auf die Essenz, aufs Konzentrat, also muss das herausholen. Und ich finde es ganz spannend, wie die Diskussionen in der Universität gefilmt sind, weil die sind immer ein Schlagabtausch zwischen Männern und Frauen. Also da kommt schon die Geschlechterkluft einfach zum Vorschein. Also bei Der große Gatsby ist es dann einfach so, dass die Studentin den hedonistischen Lebensstil sich stellen, sich damit auseinandersetzen. Für die Männer ist das ganz klar unmoralisch. Und dann geht es auf einmal um den Schleierzwang, der im Iran wieder eingeführt werden soll. Und diese Bewegung macht der Film eben immer wieder, dass er von der Romanfiktion in die Realität geht. Also für die Dozentin ist Henry Millers Daisy, Henry James Daisy Miller wirklich eine neue Frau des 19. Jahrhunderts, die den Regeln nicht folgt, sondern eigene Regeln aufstellt.
And I also welcome my new students. Today we will talk about a truly revolutionary woman, an example of the new woman of the 19th century, who does not follow the old traditions and makes her own rules. Yes?
What is it that makes her revolutionary? Daisy Miller is obviously a bad girl.
Thank you, Mr.
Qomi.
Mr. Qomi, thank you. Agree? Disagree?
Ja, und nun beginnt eben eine heftige Diskussion darüber, was ist ein Bad Girl überhaupt? Was ist ein Bad Girl im Iran? Und wir haben diesen Ton eben auf Englisch gehört, weil auch in der deutschen Synchronfassung ist es so, dass der Unterricht eben auf Englisch beibehalten wird. Und manchmal ist es so ein Mischmasch. Also manchmal ist es Englisch-Deutsch.
Und die Studentin und ihre Dozentin, verstehe ich das richtig, dass sie sich dann auch identifizieren mit den Vorbildern oder mit den Figuren in Romanen rebellischer Frauen zum Beispiel?
Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, in dem privaten Wohnzimmer können sie ja auch noch mal ganz anders reden, sich ganz anders austauschen. Und sie fragen sich dann zum Beispiel, ob sie nicht alle Lolitas seien. Weil nach 1979 hat die Kinderehe im Iran eben wieder zugenommen. Also es findet immer eine Identifikation statt. Es wird immer wieder die Literatur auf die eigene Situation bezogen. Aber natürlich können solche Heldinnen auch Rückendeckung geben. Also da geht es zum Beispiel um Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Da wird ja immer wieder getanzt. Und beim Tanzen müssen eben diese Regeln, diese Schrittfolge eingehalten werden. Das versuchen dann auch die Studentinnen.
Touch hands. One, two, three, four.
Das ist auch so. Was machst du denn so kurz?
Fünf. Immer dasselbe.
Girls, what happened to the dance?
Richtig zu tanzen und sich gleichzeitig zu unterhalten, das schafft niemand, finde ich.
Ist wirklich schwierig.
Man kommt durcheinander.
So imagine the characters in Austen's book. They had to follow the ritual of courtship as precisely as the rules of this rigidly structured dance.
Ja, wir haben es gehört. Also die Regeln einhalten und sich trotzdem unterhalten ist schwierig. Ja. Aber wenn man es schafft, kann man sich einen Freiraum erarbeiten. Und genau das versuchen ja die Frauen in dem Film auch. Und die Kamera geht auch immer mit, guckt, wie sie das schaffen. Aber sie werden immer wieder auch von der Realität eingeholt. Und so kommen eben Themen wie Gewalt und Folter und häusliche Gewalt auch noch in diesen Film rein.
Und du scheinst ganz zufrieden zu sein mit dieser Buchadaption fürs Kino?
Ja, ich war doch angenehm überrascht. Also natürlich ist das jetzt nicht so tiefgreifende Literaturanalyse. Es ist aber so ein Film, der wirklich Raum schafft für diese Energie der Frauen. Und ich mag das Wort authentisch ja nicht so gerne. Aber ich muss sagen, durch die Schauspielerin wird der Film authentisch, weil sie teilweise ihre eigenen Erfahrungen mit reinbringen. Also bei der Dozentin ist es ja so, sie unterrichtet eine Zeit lang nicht im Buch und im Film, weil sie kein Kopftuch tragen will. Sie wird gespielt von Golshifteh Farahani, die 2009 bei einer Premiere in Hollywood ohne Schleier war und danach nicht mehr in ihre Heimat zurück konnte. Oder Zaha Amir, die auch relativ renommiert ist, mittlerweile auch in Paris lebt. Sie hat wirklich eben viele Verhöre gehabt und sie ist dann auch die Person in dem Film, die von den Verhören erzählt. Also man kann schon eigentlich sagen, dass so die Vorgeschichte für die Women Life Freedom Bewegung hier erzählt wird.
In dem Film Lolita lesen in Teheran. Eran Riklis hat das gleichnamige Buch von Asana Fisi verfilmt und Anke Lewicke hat den Film für uns gesehen. Herzlichen Dank.
Tschüss.